Das ist Weinfach, der Podcast vom Överbig Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Die Weltstock-Kupf-Corona-Krise, die ist omnipräsent. Auch wir haben natürlich gewährleistet, wie und ob wir diesen Podcast überhaupt machen können. Wir sind aber alle zum Schluss gekommen. Genau jetzt brauchen wir eben Unterhaltung und vor allem natürlich auch guten Wein. Und darum sind wir da mit den nötigen Schutzmassnahmen selbstverständlich und hoffen, Ihnen ein Stück Alltag und Normalität in diese verrückte Zeit zu bringen. Unser grosses Thema ist heute das Degustieren und wir verlosen natürlich auch wieder exzellente Wein für Sie hier bei Weinfach. Alles Weitere dazu ein bisschen später. Zuerst zu dir, Igor Hofer, Geschäftsführer von Mövenpick Wein zu Kloten. Euer Laden, der ist weiterhin offen, eben weil Wein gehört zu den Grundnahrungsmitteln.
Genau. Das war noch nicht ganz sicher vom BAG, aber wir haben dann während dem Tag, am Dienstag, wo das rausgekommen ist, ist dann gewesen, dass wir weiter aufmachen können. Ja, wir merken auch Kunden, jetzt, die Zeit haben, sie trinken jetzt auch gerne, auch in der Isolation gerne ein Glas Wein. Das gehört immer noch zu unserer Kultur in der Schweiz und von dem her haben wir das weiter in alle Läden offen. Einfach jetzt nur von Dienstag bis am Samstag, am Montag haben wir zu. Aber wie auch im Laden tun wir die ganzen Massnahmen einhalten. Wir haben die 2 Meter Abstand, wir haben Glasscheiben bei den Kassen. Bedienung, klar, ist ein bisschen schwieriger. Die Beratung, die wir im Laden machen, ist ein bisschen schwieriger, wo wir das handhaben können. Aber wir können trotzdem jeden Kunden wieder glücklich machen, wenn er mit einem guten Schluck Wein darf.
Schön. Und das brauchen wir auch alle in dem Moment jetzt, oder?
Genau.
Wie ist denn das? Man kann gleich degustieren.
Die Degustation haben wir nicht, weil das ist aus dem Grund vom Lebensmittelgesetz, von der Lebensmittelhygiene. Ist klar, die Degustation haben wir ja so gehandhabt immer, dass der Kunde selber den Wein schenken. Und es wäre natürlich auch eine grosse Gefahr, wenn man natürlich jeder Kunde selber 2 Weinflaschen in die Hand nimmt und sich selber einschenkt. Darum sind wir auch vom BAG haben wir die Vorsichtsmaßnahmen, dass wir keine Degustationen durchführen dürfen.
Mhm. Und online läuft natürlich viel mehr, denke ich, oder?
Definitiv. Ist ja natürlich auch die heutige Zeit, wo wir haben, dass online viel bestellt wird. Das ist ja früher schon so gewesen. Klar, wir haben jetzt eine Tendenz, die höher ist mit Online-Bestellungen. Aber trotzdem haben wir auch viele Kunden, die trotzdem noch im Laden kommen und, bei uns dabei selber abholen.
Eben, du hast gesagt, man hat ja jetzt Zeit, obwohl man sollte eigentlich nicht raus, oder? Aber trotzdem, man hat Zeit und will sich vielleicht eben mal etwas Gutes tun, oder? Und dann kann man bei euch vorbeikommen in den Läden.
Genau, das ist so.
Tipptopp. Wir haben das letzte Mal ja die Taste-and-Learn-Veranstaltungen angesprochen. Die finden jetzt logischerweise auch nicht statt, nehme ich an.
Definitiv. In ganzen Events, wie wir es schon gehört haben, hat es ja zuerst bei 1000 Leuten angefangen, dann ist es auf 100 runter. Jetzt ist eigentlich, die ganzen Events sind jetzt ganz gestrichen worden. Das ist auch eine Vorsichtsmassnahme, die wir machen natürlich und müssen machen. Gesetz her, aber sicher auch vernünftig ist, dass wir die Events jetzt verschoben haben, auf eine bestimmte Zeit, bis wir da neue Erkenntnisse haben vom BAG selber.
Und da behalten wir sie selbstverständlich in unserem Podcast oder auch auf mövenpick-wein.ch auf dem Laufenden, wenn eben die nächsten Veranstaltungen sind. Und dann kann man sich auch wieder anmelden und wir gehen dann sicher auch noch mal näher darauf ein. Jetzt eben das grosse Thema heute ist das Degustieren. Vielleicht auch etwas, was die Leute jetzt daheim wahnsinnig gerne machen, könnte ich mir noch vorstellen. Also nicht die Gruppe selbstverständlich, oder, aber so das Zweite. Hast du das auch schon gemacht mit deiner Frau? Jetzt könnt ihr mehr vielleicht etwas ausprobieren, was ihr noch nie getrunken habt.
Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, dass ich ja nicht nur 2-3 Flaschen im Keller habe. Und jetzt haben wir eigentlich wieder schon ein bisschen Zeit am Abend, um wieder etwas Schönes aufzutun, dass man auch wieder den Weinkeller wie kann ich lernen. Das ist zum Teil auch ein Problem von unseren Kunden, dass man dann fast wieder zu viel Wein im Keller hat. Und da sind wir auch zuversichtlich, wenn wir den ganzen Corona-Virus vorbei haben, dass die Leute wieder den Keller füllen können. Es war aber nicht nur mit der Frau. Ich wohne im Richtjareal in Wallisellen und dort haben wir 177 Balken rundherum. Also wir haben zum Teil so, ich sage jetzt mal, so Balkondegustationen, wo man gegenseitig sich zuwinken tut und zustossen tut. Es gibt noch ganz lustige Erlebnisse, gerade jetzt, wo eigentlich, ich sage jetzt mal, 90% der Leute die heim sind.
Und das schöne Wetter wieder wird. Oder Gaston, wir haben dich nicht vergessen, aber du sitzt so weit weg.
Ich habe so viel geschnurrt das letzte Mal. Jetzt nehme ich mir ein bisschen zurück.
Also jetzt kannst du aufholen, Hauptebäse. Wie ist es bei euch daheim? Könnt ihr auch ein bisschen mehr degustieren? Oder ausprobieren?
Ja, unbedingt. Ich habe eben ein bisschen gelernt, das habe ich das letzte Mal erzählt. Ich war also um einen Abend und früher hat man die Flasche aufgetan und hat natürlich angefangen zu trinken. Und heute schauen wir schon, wenn es einer ist, den wir nicht kennen, nach was könnte der schmecken? Wie sieht er aus? Wie ist er eben im Gaumen? Wie sagt man das mehr auf Schweizerdeutsch?
Im Gaumen.
Wie ist er, wenn man nicht trinkt? Das probieren wir schon. Aber ich bin nicht viel weiter als das letzte Mal.
Werden wir heute noch lösen, keine Angst.
Grundsätzlich, wie viel vorher muss man einen Wein eigentlich aufmachen? Und gibt es da Unterschied, denke ich, zwischen Rot und Weiss?
Gibt sicher auch Unterschied, definitiv. Aber ich würde jetzt den Unterschied nicht so gross schauen zwischen Rot und Weiss. Ich würde da viel mehr darauf eingehen, wie alt das der Wein ist. Das ist eigentlich ja früher so gewesen, das hat man gesagt, die alte Weise sollte man dekantieren.
Genau, ja.
Das ist eigentlich hauptsächlich darum gegangen, dass man eigentlich den Satz trennen tut vom Wein, also dass man den nicht im Glas hat. Obwohl, die Gefahr ist natürlich, wenn man einen Wein dekantieren, er kommt auch in Luftkontakt, also mit Sauerstoff. Und das Problem ist, dass dann der Wein auch Oxidationsgefahr hat. Das heisst, dass der Wein metallisch wirkt, dass er dann wie übergeht, wie einen Schock hat. Und darum sagt man heute gerade bei alten Wein, also ich rede jetzt auch von 20- bis 30-jährigen Wein, wenn wir wieder auf die französischen Bordeaux kommen, gell, Gaston? Ja, ja. Die würde ich jetzt heutzutage jetzt nicht allzu lang, also nicht zu früh aufmachen. Ich sage jetzt vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, dass er ein bisschen Luft hat, aber vielleicht nicht einmal dekantieren. Weil es kann eine Gefahr sein, dass der Wein dann wie zu viel Sauerstoff bekommt. Bei den jungen Wein sieht das eigentlich ganz anders aus. Also man tut, das Ganze hat sich eigentlich gekehrt, wenn man das mit früher anschaut. Heute tut man eigentlich eher den jungen Wein dekantieren, weil die sind eher sehr tonninlastig, haben Gerbstoff, also Tonin-Gerbstoff, Säure. Und gerade mit dem Sauerstoffkontakt werden dann die wieder geschmeidiger. Also da kann man ohne Probleme einen Wein 3-4 Stunden vorher aufmachen, in den Kühlschrank hinstellen. Gerade im Sommer ist dann halt Gefahr, man macht den Wein auf. Erstens wird es zu warm und zweitens Fruchtfliegen, die man dann noch hat. Und sobald dann auch eine Fruchtfliege dann in den Wein kommt, kann das innerhalb von 10 Minuten ganz ein anderer Wein werden, den man dann gar nicht will.
Aber du sagst jetzt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, man kann, man muss aber nicht.
Ich sage, jeder Wein, oder kommt darauf an, wie man ihn gerne hat. Es gibt Leute, die haben Wein gerne fruchtig, tanninig, dann würde ich nicht zu früh auftun. Wenn man ein bisschen Luft geben, ein bisschen geschmeidiger will, dann sollte man gerne ungeniert vorher auftun. Also ich sage jetzt, es gibt keine Grundregeln. Ich sage auch dem Kunden, wenn er mich fragt, auch bei einem 10-Jährigen, wie soll ich den dekantieren, sage ich, machen Sie ihn auf, probieren Sie ihn, schauen Sie, wie er Ihnen gefällt. Und wenn Sie finden, oh, der ist noch ein bisschen tanninlastig, dann lassen Sie ihn noch ein bisschen stehen. Und wenn Sie finden, er ist schockiert, dann probieren Sie ihn.
Wie macht man es denn richtig, jetzt, wenn wir jetzt beim Dekantieren bleiben zum Beispiel? Den Zapfen behalten man, den Wein stellt man eben dran an, oder? Um es ganz richtig zu machen.
Ja, also wenn man es jetzt im Service-Schule anschaut, dann hat man ein schönes Tellerchen nebenbei, wo dann der Zapfen draufgelegt wird, die Flasche vielleicht auch schön in einer Schräge drin. Ja, das ist echt so der klassische Punkt.
Ja, man kann es ja jetzt daheim, man kann es ja auch zelebrieren.
Ja, hast du so ein Gestell, wo du deine Flasche so schön schräg stellen kannst und dann so kannst du den Blick
so drunter? Nein, ich hätte so eine Dekantierkanne, ich brauche sie einfach nie. Das ist mir immer zu mühsam.
Also ich habe das Problem, ich habe 7 Stück, einen für den Montag, einen für den Dienstag, einen für den Mittwoch.
Aha, ja, du mit deinen ganzen Weinkeller voll Flaschen.
Brauchst du das schon? Ja.
Nein. Man kann auch jetzt viele Sachen haben, wie das ist so.
Wie ist es eben mit dem Korkenschmecken? Das sieht man doch immer. Also eben, du kommst vom Hotelfach, klar, im Restaurant macht man das. Aber daheim, wenn ich jetzt eine gute Gastgeberin sein will, wenn dann alles wieder mal vorbei ist und man könnte wieder mal jemanden einladen, schmeckt man dran? Ist das?
Ja, es sieht sicher mal gut aus, das ist mir der erste Punkt. Eben, der zweite Punkt, es kann ein Indiz sein, dass der Wein Korken hat. Muss aber nicht. Also es kann auch sein, dass der Korken nicht schmeckt und der Wein Korken hat. Aber ich sage generell, ich habe es auch schon andersrum gehabt, dass ein Wein der Korken selber nach Korken geschmeckt hat, aber der Wein keinen Korken gehabt hat. Es kann ein Indiz sein, aber es muss nicht unbedingt ein Muss sein, wenn jetzt der Korken wirklich nach Korken schmeckt, dass der Wein dann auch wirklich Korken hat.
Gut, über den Korken, da kann man dann einen eigenen Podcast machen. Das ist dann, glaube ich, einmal noch ein grosses Thema. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Dann wären wir mal beim Einschenken, oder? Und ich glaube, jetzt tun auch wir eben trotz Sicherheitsabstand, man sitzt, dass man sich das kann vorstellen kann, an einem riesen langen Sitzungstisch. Gläser können wir einander da entgegenheben, nicht zuprosten, aber zum Einschenken schnell. Es tönt, man hört es. Wunderbar. Es ist weiss.
Igor? Mit einem leichten Gelbstich, würde ich jetzt schon sagen. Also weiss, ja, es ist ein Weisswein, aber weiss ist er für mich nicht. Ja. Also wenn man von Weisswein redet, ist er eigentlich noch nie ein weisser Wein gewesen. Also ein Wein hat immer eine gewisse Gelblichkeit. Darum würde ich jetzt, weiss habe ich jetzt nicht gesehen wie du.
Mhm. Nein, aber ich wollte einfach sagen, es ist ein Weisswein. Es wäre eigentlich so gewesen, aber die Farbe, da gebe ich dir ja recht. Es ist ein schönes Gold.
Genau, also es ist so ein
leichtes Goldgelb. Aber sag mal, wieso sagt man denn weissen? Wenn er gar nicht
weiss ist. Ja, das hat Ja, ist eine gute Frage. Also, weisse Trauben, rote Trauben. Eine Traube selber ist auch nicht unbedingt nur rot. Also, ich habe ja gesagt, die ist eigentlich sehr dunkel, oder? Die ist ja blau. Also, wenn man eine Weintraube anschaut, ist eigentlich blau, nicht rot. Mhm. Aber natürlich der Saft, den es rausgibt, hat dann die rötliche Farbe. Und das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, der Inhalt von der Traube selber ist schon weiss. Was aber Farbpigmentierung anbelangt, also wenn man den Wein herstellen lässt, dann ist eigentlich die Farbpigmente, die sind nur in der Traubenhaut drin. Und desto länger, dass man das auf dem Eischen lässt, umso mehr Farbpigmente lösen sich. Also auch ein Rotwein, also sagen jetzt mal ein Tempranillo-Traube, ist innerlich hell, aber was der Wein rot macht, ist dann die Traubenhaut selber. Und darum hast du dann auch beim Weisswein, die Weisswein-Traube ist innerlich auch in dem Sinn weiss oder hell, aber die Traubenhaut ist trotzdem gelblich. Und das ist das nachher, wo dann nachher die gelbliche Farbe
ist. Wo dann die Farbe gibt. Aber eben im Volksmund ist es immer noch kein Weissen oder Rot.
Das ist definitiv, definitiv.
Dürfen wir nur so sagen. Jetzt, wir haben ein bisschen eingeschenkt, oder beziehungsweise du hast uns ein bisschen eingeschenkt. Wie ist das mit dem Glas schwingen? Das ist auch immer so, das siehst du bei den einen nicht, oder auch, dass man sie so bauchig nimmt und so schwingt.
Also das, was du jetzt gerade gemacht hast, würde ich jetzt nicht so machen. Du hast das Glas mit den Händen, also du hast eigentlich den bauchigen Teil vom oberen Glas in die Hand genommen. Was natürlich jetzt hast, du gibst Wärme ab mit deinen Händen. Und durch das wird der Wein wärmer. Ja, das kann ziemlich schnell gehen, weil du hast ja eine grosse Auflegefläche vom Wein. Und durch das kann der Wein ziemlich schnell warm werden. Das merkst du ja schon nur mit der Lufttemperatur, wie schnell das der Wein warm wird. Das ist auch noch etwas, heute sagt man, ja, wann soll ich bei der Temperatur aufmachen? Und früher hat man gesagt, ja, zur Zimmertemperatur. Nur wenn man jetzt von 30, 40 Jahren zurückdenkt, ist die Zimmertemperatur knapp mal 20 Grad gewesen. Und heutzutage haben wir 23, 24 Grad. Und darum reden wir heute auch nicht mehr von Zimmertemperatur machen. Mhm. Das ist auch noch so ein Indiz, das wir heute haben.
Okay, sehr spannend. Also, um Stil heben und dann schwingen.
Genau, schwingen. Also,
sieht schau wie gut aus.
Ja, es braucht ein bisschen Übung natürlich. Mal, das ist Handgelenkübung.
Ist das wie der Hula-Hoop-Ring?
Ja, es ist ein bisschen Hula-Hoop. Es braucht ein bisschen Übung, sage ich am Anfang. Ich sage jetzt gerade die vielleicht am Anfang noch ein bisschen Mühe haben, so freihändig, dass sie die Luft zu machen, vielleicht das Glas anstellen. Zwei Finger, also mit dem Zeigefinger und Mittelfinger zwischen den Glasstiel und dann so drehen. Dann hat man eigentlich die Gleichwirkung. Es tönt dann auch noch schön auf dem Tisch.
Okay. Und das machst du beim Weissen und beim Roten gleich?
Ich würde es bei beiden machen, weil jeder Luftkontakt, wir haben jetzt beides beim Rot und beim Weissen, haben wir junge Wein da, das tut dann auch gut, wenn sie da mehr Luft bekommen.
Jetzt müssten wir vielleicht mal sagen, was du eingeschenkt hast.
Genau, also wir haben etwas Französisches mitgebracht, für den Gaston natürlich.
Genau.
Es ist ein Sancerre, eine Sélection Famille von der Familie Henri Bourgeois. Es ist ein Grand Reserve. Das ist so eine Top-Lage, die sie da machen. Ja, wenn wir jetzt wieder über Franzosen sind, können wir jetzt auch wieder über Kultur reden. Viele Leute haben vielleicht ein Problem, wenn sie auf französische Wein kommen. Sie wissen gar nicht, was das ist oder was drin ist. Und das ist ein bisschen Problematik vielleicht für den allgemeinen Weintrinker. Wenn er jetzt Sancerre sieht, er weiss nicht, was für eine Traubensorte drin ist, wenn er sich nicht auskennt. Sancerre ist immer zum Beispiel da jetzt 100% Sauvignon Blanc. Da gibt es bekannte Namen, Puy Fumé zum Beispiel, das ist auch etwas aus der Loire, wo auch 100% Sauvignon Blanc hat. Da gibt es zum Beispiel auch wieder Puy Fusé, das ist dann aus dem Burgund Chardonnay. Oder Chinon, wo dann wieder andere Trauben, Chenin Blanc drin hat zum Beispiel.
Es klingt alles schaurig.
Es klingt sehr gut und das ist eben das Problem. Viele kennen das, also Sancerre hat glaube ich schon jeder schon mal gehört oder ein Chablis zum Beispiel auch und es steht nie eine Traubensorte drauf. Und das ist wichtig, ich sage jetzt mal die Arroganz von den Franzosen. Sie sagen, wenn du einen französischen Wein trinken willst, dann musst du halt auch wissen, was drin ist. Also sonst musst du keinen französischen Wein trinken. Das ist vielleicht so eben, ich sage mal, die Franzosen in Überheblichkeit, die ein da an den Tag kommt.
Schön formuliert. Gilt ja, nicht für dich, sind,
ich bin auch nur so ein Papierli-Franzose, bin gar kein Richtiger.
Ich komme jetzt ins Gespür.
Ja, und das ist natürlich bei einem Italiener gesehen, ist das vielleicht zum Teil auch noch ein schwieriger, aber viel einfacher wie bei den Franzosen. Also ein Brunello steht dann auch meistens nicht Traubensorte drauf, obwohl es ein 100% Sangiovese ist.
Oder aber, ein Chianti.
Was oder ist ein Chianti, da drin? Das ist einfach mindestens 80% Sangiovese zum Beispiel. Aber es gibt dann trotzdem, wenn wir ins Piemont gehen, steht zum Beispiel Barbera d'Asti, also das ist ein Barbera Traubensorte und Asti ist das Gebiet. Also dort kann es zum Teil ein bisschen einfacher sein. Bei den Franzosen ist es wirklich sehr schwierig, sage ich jetzt so.
Also, der Gaston hat schon zweimal probiert, ich habe es schon gesehen.
Nein, habe ich nicht. Ich habe extra geschmeckt jetzt und geschaut.
Nur noch mal schnell zum Zurückkommen. Ja. Eben, schwingen. So, wie lange macht man das?
Das ist Gewohnheit. Also, ich schwinge manchmal 10 Minuten vor mich hin. Das kann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Meditation sein für einen. Die anderen haben ziemlich schnell mehr Durst wie ich und trinken dann schneller mal ein Glas. Ich sage jetzt einfach gerade bei einem schönen, eleganten Wein, wenn ich etwas Schönes aufmache, dann tue ich es ein bisschen zelebrieren und tue einem, sagen wir mal, ein bisschen Zeit geben und auch die Zeit geben, um noch Luft zu bekommen.
Aber es gibt nicht richtig und falsch dort.
Also nein, definitiv schwingen nicht. Also heute gibt es, sage jetzt mal grundsätzlich eh fast kein richtig und falsch mehr. Also, früher hat man Weissen zu einem Fisch genommen und heute kenne ich Kunden, die nehmen die schwersten amerikanischen Fruchtbomben zu einem Fisch. Also, klar, ich sag, ich würde etwas anderes machen, aber, an einem Kunden kann man nicht sagen, das ist falsch. Das kommt nicht gut an.
Und dann wäre es schmücken, oder?
Genau.
Genau. Also, da mit den Fingern so heben, dann, und dann schwingst und schmückst.
Genau, weil auch das Schwingen kommt wie in Bewegung hin und das hole ich auch die Aromen in die Nase.
Ja, und du gehst recht tief rein mit der Nase. So,
genau. Also was noch etwas ist, wenn man es nur am Rand vom Glas schmeckt, was das Erste, was aufsteigt bei einem Wein oder bei einer Spiritose, ich frage jetzt mal euch runter, was ist das, wo die Nase kommt?
Der Alkohol.
Genau, weil Alkohol steigt am schnellsten auf. Genau. Und das kann manchmal eine Gefahr sein, wenn man nur am Rand schmeckt, dass man zuerst den Alkohol in die Nase bekommt. Und eigentlich nicht die primäre Fruchtaromen.
Und genau. Der Geschmack voll.
Genau. Und wenn ich dann das ein bisschen tiefer reinhebe, dann habe ich wirklich die ganze Aromatik, die dann in die Nase kommt. Und dann schmeckt er jetzt sich durch solche Vorwegnehmen, also solche Stachelbeerige. Manchmal, viele sagen noch solche Katzenurin, aber das ist dann vielleicht in der Degustation nicht so positiv, nein, wenn man das sagt, aber es hat solche Stachelbeerige, das Frische, sage ich jetzt mal. Sauvignon Blanc hat immer so die frischen Noten, hat auch ein bisschen das Zitrusartige, Öpfelartige drin. Und das merkst du nachher auch im Gaumen. Er wirkt sehr frisch. Also Sauvignon Blanc ist eine Traube, die eigentlich noch rechte Säure mitbringt.
Aber Stachelbeere, jetzt, was du sagst, habe ich schon seit, weiss es nicht, als kleines Kind das letzte Mal gehabt. Die sind doch so glitschig. Genau. Und so.
Aber jetzt musst du mir nicht sagen, dass dich das an Stachelbeere erinnert.
Mal, aber jetzt, was du gesagt hast, das ist, ich hätte jetzt nie im Leben...
Also, was der Igor gesagt hat, dachte ich, ja, ich habe, glaube ich, auch bei meiner Grossmutter vor x Jahren Stachelbeere gehabt.
Aber ich könnte euch noch an die letzten Episoden erinnern. Habe ich doch gesagt, Kindheitserinnerungen. Ich habe es in Bärmissel gehabt. Und das ist auch wieder etwas, wo du die Geschmäcker hast. Was da natürlich eine Hilfe kann sein, das ist, was ich viel nehme, oder was für die Einsteiger vielleicht einfach ist ein Aromarad. Wir haben eins auf unserer Homepage, aber das könnt ihr auch auf Google gehen, am Aromarad Wein eingeben. Da gibt's spezifisch für Rotwein, spezifisch für Weisswein oder gemischte. Es gibt auch solche, die ähnlich einfach gehalten sind, solche, die noch viel mehr Begriff drauf hat. Und was eigentlich das Gute an dem Aromarad ist, es hat all, sagen wir mal, die 100 wichtigsten Geschmacksnoten drauf, was ein Wein kann haben. Und durch das, wenn du die Begriffe siehst, kannst du dir die Geschmäcker persönlich viel besser in Erinnerung rufen. Und durch das fällt es dir nachher einfach einfacher, wenn du den Begriff Beere, und dann siehst du vielleicht Stachelbeere und sagst, ah ja, Stachelbeere, genau, das könnte sein, das ist das, was ich gesucht habe. Weil meistens sucht man ja etwas und findet es dann nicht raus.
Ja. Was schmeckst du jetzt da noch raus? Oder was siehst du den ganzen Tag, was schmeckst du raus? Du hast jetzt gesagt, also, Stachelbeere, was schmeckst
nein,
du
raus? Nein, gar nicht, aber was er vorhin gesagt hat, Igor, also so Katzen...
Sicher, das
Urin, schon ein bisschen. Nicht. Und wenn ich jetzt auf dem Aromarad ein bisschen suche in dieser Gegend, ist zum Beispiel Pferdeschweiß ein Geruch. Also nicht jetzt für den Wein, aber das ist
ja, aber
auch drauf.
Aber jetzt auch noch etwas Positives?
Das ist doch nichts Negatives.
Pferdeschweiß hast du wieder mehr beim Ledrigen und das immer wieder bei deinen nassen Socken.
Eben. Hefen und so Zeug.
Genau. Also gut, jetzt bitte noch ein schöne Sachen. Was schmeckst du noch raus?
Also was für mich noch ganz schön hat, ist eben so Zitronengras, Limette, vielleicht auch noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Grapefruit vielleicht noch. Alles so ein bisschen, wo so auch noch leichte, ich sage nicht gerade Bitternoten, aber so ein bisschen frische Noten haben.
Ja, Limetten und Zitronengras. Ja. Was mir jetzt auffällt, ich oute mich, ich bin ja wirklich kein Weisswein-Trinkerin. Aber der ist für mich jetzt sehr herb, sehr angenehm zum Trinken und er hat nicht den Abgang. Sonst habe ich beim Weissen immer so das Gefühl, der Abgang. Es ist,
also etwas Brennendes in dem Sinn?
Ja, okay. Oder es hält so nach. Es ist nicht wie beim Prosecco, wo einfach wo runtergeht, sondern es ist so etwas, was am Hals steht. Ja, und das habe ich da nicht.
Ja, es kann auch ein Qualitätsmerkmal sein, wenn natürlich der Alkohol schön eingebunden ist in einem Wein, kann auch sein, dass er nachher im Gaumen weniger kratzend ist. Mit Alkohol ist ja eigentlich wieder das, wo einer auch brennen kann. In dem Sinn. Und was du eben merkst, ist wirklich sehr schön lang im Abgang. Und wenn man gerade jetzt die Weine vom Hennechi Buchschau anschauen tut, also wenn man jetzt Sancerre, haben wir ja gesagt, Sauvignon Blanc, vom Gebiet her kommt er aus der Loire. Also, dass der Wein Sancerre draufschreiben darf, muss er 100% Sauvignon Blanc sein und aus der Loire kommen. Und der Prozent, was also sehr speziell ist, wenn ihr den mal an einer Messe könnt besuchen könnt, wird es vielleicht noch eine Zeit gehen, aber er ist auch bei uns an der Möwenpick-Messe in den letzten Jahren immer dabei gewesen. Er bringt immer die Steine von seinen verschiedenen Lagen mit, die er den Sauvignon Blanc anpflanzen tut. Und das sind meistens auch Feuersteine, also er hat sehr viel Feuersteine. Und wenn er die Steine geschmückt hat, hat er recht gut können zuordnen, weil der Sauvignon Blanc von seinen 5 Lagen drin ist. Also, von wo das der Stein, von welchem Wein das er kommt. Und das ist eigentlich wirklich noch verrückt, wie schön, gerade Sauvignon Blanc, das Terroir von einem Boden eigentlich aufnehmen kann und kann wieder spiegeln. Wir reden auch von Sauvignon Blanc jetzt von einer aromatischen Traube. Das heisst, die bringt selber schon viel Aromatik mit. Das sind auch Weine, die selten auch mit Barrique ausgebaut werden. Wenn wir jetzt einen Quervergleich machen zu einem Chardonnay. Chardonnay ist eigentlich eine nicht aromatische Traube und darum wird die meistens auch in Barrique ausgebaut, weil das Barrique gibt dann eben noch in die Aromatik drin.
Und die sind aus einem Stalltank?
Das Fall. Ist jetzt nur Stalltank. Mhm. Ja. Aber das ist etwas, was du uns nicht auch wieder kannst, eine Zeit liegen lassen. Wenn du ein Wein auch liegen lässt, tut sich auch die Farbe ein bisschen verändern. Also Farbe ist nicht nur Farbgebung von der Traubenhaut, auch die Alterung von einem Wein tut die Farbe am Schluss von einem Wein auch beeinflussen.
Igor, aber eben, wenn man dir jetzt so zulässt und du das erzählst mit dem Winzer, der die Steine bringt an diese Messe, da kommt man schon automatisch eine ganz andere Beziehung zu einem Wein über.
Definitiv, weil du schaust den Wein auch von einer ganz anderen Seite an. Und das ist jetzt nicht nur für den Laien sehr spannend, sondern auch für uns, die tagtäglich mit diesen Weinen zusammenarbeiten, sehr spannend. Was jetzt auch spannend bei dem Winzer ist, er sagt, manchmal ist mir fast ein bisschen langweilig, nur in der Loire zu hocken. Er hat jetzt ein halbes Jahr, ist er dann in Neuseeland unten, macht dort auch noch Sauvignon Blanc. Also Neuseeland ist sehr bekannt
Winter für Sauvignon. Winter sollst du sein.
Ja, es ist so. Also er macht ein halbes Jahr Frankreich, ein halbes Jahr Neuseeland und so kann er seine Work-Life-Balance balancieren.
Ideal. Und hat immer genug Wein, besser könnte es ja nicht sein.
Definitiv. Genau. Also jetzt lassen wir West-Frankreich verlassen. Wie gesagt, wir sind jetzt genau in Atlantik gewesen und würden jetzt ein bisschen südlicher runtergehen, Richtung Spanien. Da haben wir jetzt einen roten dabei, den Torre Albenis. Ich tue den sonst gerne mal einschenken.
Geht ein bisschen länger, bis die Gläser bei dir sind da auf unserem Tisch. Achtung, kommt. So. Tönt schon schön. Besten Dank. Es war schon gemütlicher das letzte Mal, wo wir anstossen und näher gesessen sind, aber wir hoffen, dass das beim nächsten Mal dann wieder so wird sein.
Hoffen wir.
Also, Spanien.
Das ist jetzt ein Wein, Torre Albenis, aus dem Ribera del Duero. Also, da sind wir eigentlich in der Mitte von Spanien, ein bisschen nördlich. In der Mitte eigentlich, also im Landesinneren. Was viele, wenn sie zum Beispiel spanische Wein hören, denken sie sich immer Meer und Küste und Tapas. Obwohl, man muss jetzt nicht vergessen, Ribera del Duero ist zwischen 800 und 1200 Meter hoch. Das ist eigentlich sehr eine kalte Gegend. Ich war 2017 vor Ort gewesen, auf dem Weingut von Ricardo Lopez, der Familie Lopez, die das hat. Und ja, also er ist dort schon fast brüllend, hat er uns empfangen im Juni 2017. Wenn sich gewisse noch zurückerinnern können, wir haben auch in der Schweiz im Mai 2017 einen starken Frost gehabt. Ein Spätfrost. Und das hat gerade in Spanien auch sehr viele Auswirkungen gehabt, dass dort zum Teil bis 70-80% von der Trauben, von der Reben, also die Trauben sind ja noch nicht gehangen, die sind noch nicht so dabei gewesen, aber dass der Reben eigentlich gelitten hat unter dem Frost und eigentlich die ganzen Triebe dann befroren sind. Also es ist, ja, das gehört natürlich auch zum Wein, es ist ein Naturprodukt und da sind gewisse Sachen, die man damit leben muss. In dem Sinn. Ja, das ist ein Tempranillo. Was er noch hier drin hat, ist noch ein Albillo. Das ist eine Traubensorte, die autochthon ist in Spanien. Und was er noch ein bisschen hat, ist Cabernet Sauvignon. Das haben wir ja letztes Mal in Bordeaux schon kennengelernt, gell, Gaston?
Yes, sir.
Tempranillo, das gehört mir ja, oder das Tempranillo, das gehört mir immer wieder.
Ja, Tempranillo, Tempranillo, wie immer, je nach Region wird es vielleicht anders betont. Tempranillo, nicht zu vergessen, es gibt etwa 300, 400 verschiedene Namen, die eigentlich die gleichen Traubensorten aussagen.
Wahnsinn.
Also wenn man dann auf Portugal geht, hat sie schon wieder einen anderen Namen, den sie dann hat. Da würde ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Portugal ist dann wieder eine andere Geschichte, die man könnte mal in Angriff nehmen. Aber Tempranillo, also das ist Haupttraubensorte sich in Spanien für Qualitätswein. Ist aber nicht die meist angebaute Traubensorte in Spanien. Die meiste ist eine andere, die man dann für die Sherry-Produktion braucht. Aber das ist sicher, was Qualitätswein in Spanien anbelangt, Nummer 1. Ja, was schmeckt ihr?
mega intensiv.
Wahnsinnig, oder? Ja. Sehr.
Aber kannst du es zuordnen, was jetzt da...
Die Farbe ist auch... Wie ist das eigentlich jetzt bei der Farbe, eben auch beim Rot? Man sagt, oh, der hat eine schöne Farbe.
Ja, also für mich jetzt so fast wieder so ein Purpurrot. Mhm. Also Rubinrot wäre ein bisschen heller für mich. Es ist mehr so Purpur, hat also ganz einen leichten Violettstich, sage ich jetzt einmal. Wichtig ist immer, dass man eine weiße Unterlage hat. Das haben wir vielleicht vorhin vergessen zu sagen. Das ist auch noch etwas...
Oh, das ist ganz anders, das stimmt. Genau. Wow, okay. Guter Tipp.
Moment, also das sieht man eben, er hat wirklich so eine ganz dunkle Farbe. Das heisst auch, dass er ein bisschen länger auf der Maische gelegen ist und dass mehr viel Farbpigmente wieder sich gelöst haben. Das kann auch wieder ein Einfluss sein auf die Farbe vom Wein. Ja, in der Nase eben, er hat das Pfeffrige, Würzige, dunkle Beere, vielleicht die Cassis, ja. Aber vor allem, was auch noch so ein bisschen rauskommt, ist das Vanillige.
Sehr, voilà, das habe ich gesucht.
Danke.
Das Vanillige. Ja, von was könnte das kommen? Was meinst du, Gaston?
Vanille, weißt du auch nicht, vom Fass vielleicht?
Was für, also, was, aus welcher Holzart wird das Barrique hergestellt?
Eichenfässer sind das, ja.
Genau, da gibt es eine spezielle Eichart, eigentlich die amerikanische Eiche, die eigentlich noch mehr das Vanillige rausbringt. Ah. Also die französische Eiche hat weniger die Vanillenoten. Und ich weiss auch bei dem Prozent, dass er zum Teil auch noch amerikanische Eichen braucht. Und dann ist der Vanillegeschmack noch ein bisschen verstärkter.
Okay. Das ist nur vom Fass?
Also die Vanillenoten schon, ja. Also Vanillenoten bringst du jetzt im Stalltank eigentlich nicht so raus.
Aber das ist wirklich, jetzt, was du gesagt hast, ich habe auch danach gesucht, was es ist. Aber jetzt, was du gesagt hast, das ist...
Und ist ja im Vergleich zum Weissen vorhin, da hast du das Gefühl, das klebt dir gerade in der Nase, wenn du da einmal einschnaufst, gell?
Definitiv. Das ist wieder so verrückt. Typisch Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc ist natürlich eben das Frische. Hat das Sauvignon Blanc viel stärker, wie jetzt natürlich ein Tempranillo, den du hast.
Würdest du jetzt den dekantieren?
Definitiv, definitiv. Mm. Also ich habe von dem Wein, preislich ist er um die 30 Franken, muss ich sagen, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist jetzt auch ein Wein, den ich jetzt eher an den Kunden anrate, noch ein bisschen liegen zu lassen.
Also das heisst, was ist das jetzt für ein Jahrgang?
Das ist jetzt 2015er, den wir haben. Ich trinke momentan 2009er zuhause. Also da kann man ohne weiteres
also 10 Jahre lang liegen lassen. Okay.
Genau. Also auch, als ich vor Ort war, er macht ja noch andere Weine. Was noch speziell ist, er ist auch biodynamisch ausgebaut. Also er macht auch biologische Weine, die ganze Reihe. Das ist natürlich noch mehr weh, wenn du natürlich dann Frost hast.
Ja, ja, natürlich. Du
hörst am Schluss noch mehr an den Trauben. Aber wirklich muss sagen, das ist einfach ein Vorurteil, was man biologisch wie viele Leute haben das immer als sehr erdig und nicht fruchtig empfunden. Und das sind eigentlich biologisch wie heutzutage überhaupt nicht. Die haben sehr viel Frucht, die haben sehr viele schöne Strukturen. Das ist auch noch ein Vorurteil, das man immer wieder stossen bei Kunden.
Du hast ja... Darfst du zuerst?
Nein, ich habe nur noch etwas, was du vorhin erwähnt hast, ist mir gerade durch den Kopf geschossen. Du hast gesagt, wir tun einen Wein auf, Achtung, aufpassen, wenn man ihn auflässt, dann kann so eine Fruchtfliege reingehen. Das passiert, ja. Und dann hast du aber noch gesagt, und das kann den Wein total kaputt machen.
Definitiv, also das kann innerhalb von 10 Minuten passieren. Die lassen,
aber warum?
Wieso? Die Fruchtfliege, die schwimmt oben auf.
Ist doch ein schöner
Tod. Ja, aber was das Problem ist, eben, sie lassen das Sekret raus. Und das Sekret kann ziemlich schnell, das ist auch wirklich so urinartig, sage ich jetzt mal. Heute haben wir ein bisschen von Urin.
Ja, ja.
Lässt das Sekret aus und das tut dann den Wein eigentlich ziemlich schnell verändern. Also, wenn wir plötzlich dann einen Wein haben, der innerhalb von 10 Minuten wirklich keine Frucht mehr da ist, dann schauen wir mal in die Flaschen hin, dann kann gut möglich sein, dass eine Fruchtfliege drin ist.
Also, so ein 2 mm grosses Tierli.
Und was mache ich im Restaurant? Dann gebe ich es zurück.
Also, ich kann dann eine Streitfrage. Genau. Also, würde ich schauen, dass er dann vielleicht, schneller trinken.
Okay, also gut. Tipp von Bigo. Du hast vorhin gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Aber zu was würdest du jetzt den Wein empfehlen?
Also es ist jetzt sicher kein Wein, der jetzt einfach so ein typischer Schminewein ist. Also der hat noch recht viel Säure, der hat auch gewisse Tonine.
Da merkt man.
Das Pelzige. Also es kommt erstens von der Traubenhaut, aber auch natürlich das Barrique gibt auch wieder gewisse Gerbstoffe ab, die du hast. Und ich habe jetzt etwa eine Stunde vorher aufgetan und jetzt hast du vielleicht gemerkt, jetzt wo wir ihn schon ein im Glas haben, wird die Tannine dezent ein geschmeidiger. Und das ist wirklich etwas, wo Zeit braucht, dass die Tannine-Gerbstoffe sich ein bisschen finden und dass das Ganze ein geschmeidiger wird.
Aber ist jetzt für mich schon eher zu einem guten Stück Fleisch oder eher ein schweres Essen? So ein
also rotes Stück Fleisch, was natürlich auch ein schöner Manchego-Käse, also ein schöner rezenter Käse, der gut passt. Ich würde jetzt vielleicht nicht gerade einen Weichkäse nehmen, ob es ein halbhärter bis härter Käse, der ein bisschen gereift ist, oder ein Schafskäse. Das kann natürlich mit einem Stück Brot, mit dem Wein, würde auch sehr gut passen. Also da sind wir wieder bei den Tapas-Geschichten. Da komme ich auch wieder darauf zurück. Eigentlich die Region, wo der Wein herkommt, mit dem, was gegessen wird in dieser Region, passt natürlich dann auch wieder sehr gut zusammen.
Es gibt einen wunderbaren Roman in Italien, Vino e Pane, und es stimmt schon, vielleicht noch ein Stück Käse dazu, und dann hast du eigentlich ein wunderbares Essen, wenn die drei Elemente stimmen. Wunderbar, oder?
Aber man merkt schon, der Abgang, es kratzt fast ein bisschen.
Ja, das ist immer noch das Tannin und die Säure, die halt noch nicht ganz so ausgeglichen sind, weil es ein junger Jahrgang ist. Also du siehst, es steht jetzt auf der Flasche, steht jetzt Reserva drauf. Und das ist immer so, Reserva findest du wie, wo 200-300 Franken kostet, und du findest ein Reserva im Discounter für 3-4 Franken. Und das ist eben ein Problem, dass eigentlich Reserva gar nicht über die Qualität von Wein aussagt. Reserva ist das Einzige, was Reserva aussagt, ist, dass eigentlich der Wein 12 Monate im Barrik war und mindestens danach 24 Monate in der Flasche gereift ist. Kann auch mehr sein. Es muss einfach die 3 Jahre sein, mindestens 12 Monate Barrik und der Rest ist in der Flasche. Und ich sage jetzt immer, ein Reserva, das heisst nichts über Qualität. Also ich habe die schlechtesten Trauben gut, kann ich ein Reserva daraus machen. Ob er nachher genießbar ist, kann ich nicht sagen. Und darum sage ich manchmal auch, wenn ein Crianza drauf ist von einem Top-Produzent, tue ich jetzt ein Crianza vorziehen vor einem Reserva von einem mittelmäßigen Produzent. Und das verstehen viele Leute nicht, weil sie sagen, Crianza ist doch minderwertig. Muss überhaupt nicht sein. Also es ist wirklich nur die Gesetzgebung, die Mindestreife durch vom Wein sagt, aber sagt nichts über Qualität.
Viel gelernt, auch eben über den Oberbegriff Reserva. Sieht man ja viel.
Genau, also es ist eben Crianza, Reserva und dann gibt es noch Gran Reserva. Gran Reserva heisst dann einfach 24 Monate Barrik, Ausbau und dann 3 Jahre in der Flasche. Es hat aber nichts in welchem Barrik, also ob es ein Schwerthosen oder ein Lichthosen-Barrik ist, Qualität vom Barrik, Qualität vom Traubengut. Also du kannst 5 Jahre einen Gran Reserva auftun, wo durch ist, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Und du kannst einen 5-jährigen Crianza auftun, wo wunderschön ist. Definitiv.
Schmeckt fein. Cheers auf die Distanz noch einmal. Und selbstverständlich.
Oui, santé.
Könnt auch Sie bald prosten daheim. Wir haben nämlich auch jetzt wieder für Sie Wein parat. Sie können einen ganzen Karton je gönnen an 6 Flaschen. Einfach ein Mail schicken auf weinfach@mövenpick-wein.ch mit Namen und Adresse. 6 Flaschen je, weiss oder rot. Kann man eigentlich schreiben, ob man jetzt lieber weissen oder roten hat?
Es gibt gewisse Weiss-Liebhaber und es gibt gewisse Rot-Liebhaber.
Eben genau. Also man könnte im Mail noch erwähnen, würde ich auch sagen, oder? Da sind wir uns alle einig.
Obwohl ich sage, mit diesen beiden Weinen kommen wir von beiden Fans hin. Also es sind beide wirklich sehr hochkarätige Weine. Was ich jetzt einfach vom Gast noch nicht wissen, also er hat ja letztes Mal nur über Bordeaux philosophiert. Und jetzt habe ich da einfach so ein Spanisch auf den Tisch gestellt. Hat er jetzt aber vorher recht positiv getönt, oder? Weißt du,
sehr,
was
er gefunden?
Was du jetzt so genau darüber meinst?
Ich finde ihn wirklich fein. Aber ich habe wirklich, er klebt, habe ich vorhin gesagt, in der Nase. Und er ist schon sehr, 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 sehr dominant. Und ich finde viele, also die ich mir leisten kann, die Bordeaux, die ich mir leisten kann, die klepfen nicht ganz so grausam natürlich. Ich kann es gerne ein bisschen dezent, ein bisschen distinguiert, ja. Aber es ist ein wunderbarer Wein, den ich wirklich auch daheim würde trinken. Also gerade jetzt, du hast es vorhin gesagt, jetzt haben wir ein paar Minuten offen gehabt, er schmeckt schon ganz anders und der Geschmack ist ja schon ganz anders als am Anfang, wo wir ihn aufgetan haben.
Der klopft für mich, klopft der nicht. Ich finde, der ist eben
Entschuldigung.
Nein, ist gut, der Abgang. Aber es ist wahnsinnig, ich finde, ein tiefer Wein.
Sagen wir doch intensiv. Ja, ja, das ist im Fall nicht negativ, wenn ich klopfe sage. Gar nicht. Nein, nein, wirklich wunderbar, aber viel Gerüche drin. Das ist bei den Bordeaux nicht ganz so extrem, finde ich jetzt.
Aber er ist edel. Ich finde...
Ich nehme jetzt an, du trinkst die Hause eher die Bordeaux und wenn du jetzt ganz einen jungen Bordeaux auftun würdest, der gabenelastig ist, der würde fast noch mehr klopfen.
Es hat etwas. Ich habe einen ganz jungen daheim und das machst du auf und du hast das Gefühl, du steckst die Nase so in eine Äppiri, in eine Schale von Äppiri. Also wirklich ganz extrem, oder? Ja, das stimmt.
Gut, und Sie können sich eben, wie gesagt, selber überzeugen. Ein ganzer Karton, weiss oder rot, sehr gerne
können wir so
verlosen. Genau, auf weinfach@mövenpick-wein.ch. Und wenn Sie irgendeine Frage haben zu Wein, etwas, das wir thematisieren könnten, was auch immer, dürfen Sie uns das auf diese Mailadresse auch sehr gerne mailen. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich sehr, dass sich die Situation auf der Welt und natürlich für uns hier in der Schweiz so schnell wie möglich wieder einigermaßen normalisiert und dass wir bei unserem nächsten Podcast wieder normal vis-à-vis sitzen und anstossen miteinander. Wir wünschen Ihnen vor allem gute Gesundheit, viel Zuversicht und freuen uns auf bald. Und ganz wichtig, Prost. Danke, die Herren.
Santé,
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.